Himmels an. Also, Gott möchte etwas bauen. Der Text steht im 1. Korinther 3, ab Vers 10. Ich lese ihn mal aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen, denn dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität hin geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig. Und dieser heilige Tempel seid ihr. Niemand soll sich selbst etwas vormachen. Wenn einer von euch meint, er gehöre zu den Klugen dieser Welt, muss er erst einmal begreifen, dass seine Klugheit Torheit ist. Nur so wird er wirklich klug. Denn was die Welt für klug hält, das ist bei Gott töricht. Die Schrift sagt es so: Er fängt die Klugen im Netz ihrer eigenen Schlauheit. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Herr kennt die Gedanken der Klugen. Er weiß, wie unnütz ihre Überlegungen sind. Was folgt aus all dem? Niemand soll sich an andere Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Alles gehört doch euch. Paulus, Apollos, Petrus, die Welt, das Leben, der Tod, die Gegenwart, die Zukunft, alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus. Und Christus gehört Gott. Ein langer Text, ich gebe es zu. Worüber spricht Paulus? Er spricht letztendlich über den Hausbau. Ich glaube, da können wir ganz gut uns das vorstellen. Jeder von uns lebt irgendwo in einem Haus. Sonst wäre es in Reda-Wiedenbrück zu diesen Jahreszeiten ungemütlich. Ich gehe doch davon aus, ich hoffe es sehr, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, wie man so schön sagt. Ne? So ein Haus muss gebaut werden. Und wo fängt man damit an? Ja, unten. Irgendjemand hat unten gesagt, genau, unten fängt man an. Und nicht zuerst mit dem Dach, legt das Dach auf die Wiese und denkt, oh, da gehört ja was drunter. Ne? Also dann brauche ich einen Kran, der das Dach lupft und dann baue ich was. Das macht kein Mensch. Hat man noch nie so gemacht und das wird man auch nicht machen, weil es nicht sinnvoll ist. Man fängt mit dem Fundament an. Dieses Bild hat zwei Ebenen. Um euch den Kontext ein wenig zu erklären, vielleicht habt ihr im Korintherbrief schon nachgelesen, da geht es darum, dass Paulus der Gemeinde in Korinth versucht zu helfen, ein klares Verständnis davon zu bekommen, was Gemeinde eigentlich ist. Die haben ein bisschen Chaos angerichtet, jeder hat so gemacht, wie er wollte, es gab wohl nicht so richtig Leitung und keiner wusste, was er eigentlich tut. Bis hin, dass sie Parteiungen hatten. Und die einen haben gesagt, ich gehöre zum Harald, die anderen sagten, ich gehöre zu Ela und die besonders Geister, ich gehöre zu Ewald Zellmer. Ja, so gab es dann Gruppen in der Gemeinde. Die eine war bei Paulus, der andere Apollos, auch ein Lehrer, der mal in Korinth gearbeitet hat. Oder Petrus, den gibt es ja auch noch. Und die ganz Klugen haben gesagt, ich gehöre zu Jesus. Und Paulus sagt, was ist mit euch los? Es geht doch gar nicht um diejenigen, die mit euch gearbeitet haben, die euch gelehrt haben, sondern es geht um was ganz anderes und das müsst ihr verstehen, sonst wird es schräg. Und wenn wir auf einer Schräge sind, dann rutschen wir ab. Ne? Da kann nichts Gutes gebaut werden. Ich bin kein Handwerker, gebe ich offen zu, aber so viel weiß ich auch, wenn irgendwas gerade sein soll, dann muss es, wie sagen wir schon, im Wasser sein. Ne? Dann brauchen wir die Wasserwaage. Irgendwelche Fachleute hier unter uns, die am Bau tätig sind oder Häuser schon gebaut haben oder so? Nee, nicht? Naja, schon, gell? Ne? Also das weiß man. Wenn ich nicht aufpasse, dann wird es auch schwierig, die Fenster irgendwie rein, so schräge Fenster. das macht man bei 100 Wasserhäusern, aber nicht in einem normalen Haus. Ne? Das hätten wir schon gern gerade. Hilft auch, weil dann geht es auch immer ordentlich zu und auf. Ne? So eine schräg eingebaute Tür, die schleift und ist nicht. Ne? Wollen wir nicht haben. So, und jetzt stellt der Text uns tatsächlich ein paar Fragen. Die erste Frage, die wir hier haben, ist, worauf baust du? Da fängt er an. Es geht ums Fundament. Vor vielen, vielen Jahren habe ich einen Freund von mir besucht, der damals in Peru für Foursquare gearbeitet hat, mit einem anderen Freund zusammen und waren dort unterwegs im Land. Wir waren auch in einer Stadt, die nennt sich Iquitos. Das ist im Amazonasbereich, also wo der Dschungel ist. Hat mir gut gefallen. War schön grün alles, nur ein bisschen schwitzig, ne, sehr feucht. Und da stand ein riesen Hochhaus mitten in der Stadt, also ein Gerippe, sag ich mal, ne, so ein, wie sagt man, Rohbau. Da sahst du schon, wie überall die Pflanzen wucherten in so einer Gegend. Da wächst ja alles sofort und dreifach. Ne? Feucht und warm und Sonne und ist der Dschungel zurück. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn da los? Ist dem Bauherrn das Geld ausgegangen? Ne? Hat er sich da verrechnet? Und er sagt, nee, das Problem ist ein ganz anderes. Als die das Haus gebaut haben oder den Rohbau, da haben sie das Fundament falsch berechnet. Und als sie dann da oben in der 20. Etage waren, haben sie gemerkt, sie dürfen jetzt nicht ein weiteres Kilo einbauen. Also keine Wand, keine Tür, kein Fenster, sonst bricht das ganze Ding zusammen. Tja, ein bisschen blöd, ne? Wenn du schon im 20. Stockwerk bist und dann fällt dir ein, das Fundament passt nicht. Kannst du nur noch abreißen. Frustrierend. Geldverschwendung. Dumm. Aber wie machen wir es? Wie bauen wir unser Lebenshaus? Sagt euch, es gibt zwei Ebenen. Das eine ist, wie bauen wir Gemeinde? Auf was bauen wir Gemeinde? Darüber redet Paulus. Aber wir heute dürfen uns das auch mal überlegen, was für ein Lebenshaus bauen wir als Einzelne? Und auch da ist die Frage, worauf bauen wir auf? Paulus ist da sehr, sehr klar und sagt, die Grundlage muss Jesus Christus sein. Es gibt kein anderes Fundament, das wirklich tragend ist. Und Ela hat es heute Morgen sehr schön gesagt, sagt auch uns, er hat ja ganz offen bekannt, naja, das war heute nicht so ein brillanter Start in den Tag, konnte ich auch gut nachvollziehen, sowas kommt vor, ne? So die Sorgen kommen, die blöden Gedanken kommen. Und wenn ich mich darin verliere, dann, naja, dann bleibt es irgendwie bei dem dunklen Tag irgendwie. Aber wenn ich mich wieder dann zurückerinnere, worauf stehe ich denn eigentlich? Was gibt mir eigentlich Sicherheit? Was gibt mir die Kraft, vorwärts zu gehen? Und mich wieder daran erinnere, dass es Jesus Christus ist. Dann kommt wieder Kraft in mein Leben, sag. Auch wenn es heute düster ist und regnet. Es gibt einen Weg weiter. Ich vertraue Jesus Christus. Das ist mein Fundament. Vor vielen Jahren, ihr habt sie gerade da gesehen, wir hatten es relativ krass erlebt. Innerhalb von einem halben Jahr haben wir unsere Familiengröße von 6, also Eltern und 4 Kinder, auf 3 downgesized, reduziert. Erst ist mein Sohn in FSJ gegangen, der Jonathan, dann hat meine Älteste geheiratet, dann die zweite, innerhalb von einem halben Jahr. Haben sich gut abgesprochen. War ein bisschen dramatisch für meine Frau vor allem. Ne? Auf einmal ist das Haus so arg leer. Ich meine, der Jüngste kann ordentlich Krach machen, so ist es nicht. Und trotzdem fehlten da ein paar. Was sehr nett war vor der Hochzeit, da kamen unsere Töchter und kamen zu und sagten, wir wollen mal mit euch reden. Und haben gefragt, naja, wir sehen euch ja, eure Ehe ist stabil und vorbildlich. Toll, wenn man das von seinen eigenen Kindern hört. Und sagt, was wollt ihr uns was raten? Was ist das Geheimnis? Ne? Das haben meine Frau und ich uns angeguckt. Ich meine, wir machen Eheseelsorge, haben Ehekurse schon gegeben. Also gibt es viel zu sagen. Aber so persönlich gefragt, was ist eigentlich der Kernpunkt? Das Weichen gebraucht. Und dann waren wir uns einig und haben gesagt, wir haben das gleiche Fundament. Das ist entscheidend. Die Grundlage, dass wir beide am Anfang unserer Ehe gesagt haben, wir wollen dem Herrn Jesus Christus dienen und alles andere kommt danach. Und da haben wir uns geeinigt. Und bei all den Entscheidungen, Lebensentscheidungen, die es gab, und es gab ein paar herausfordernde, da haben wir uns angeguckt und gesagt, ja, wir wünschen uns dies oder machen wir uns Sorgen, aber am Ende des Tages vertrauen wir dem Herrn. Und wir sind zusammen den Weg gegangen. Wir haben hoffentlich noch ein paar Jahre vor uns. Ich könnte mir vorstellen, die 33 Jahre toppt ihr locker. Irgendwann gucken wir dann auch von dort auf die Zeit zurück. Und trotzdem können wir sagen, das hat uns durchgetragen, dieses gemeinsame Fundament. Und dieses Fundament ist nicht eben irgendwas Geplätteltes, sondern es ist diese Entscheidung, Jesus Christus voranzustellen. Einmal wurden wir gefragt, so sind wir in die Gegend gekommen, wo wir jetzt leben, in der Nähe von Baden-Baden, das ist am Schwarzwald. Ich wurde heute gefragt, kommst du aus dem Schwarzwald? Nicht ganz, also ich kann auf den Schwarzwald hochgucken. Die Hänge beginnen bei uns. Ja, da komme ich nicht her. Wir sind von woanders dann da hingezogen. Ich habe meinen Beruf aufgegeben. Ich war früher als Kaufmann im Controlling, im Konzern, habe sehr gut verdient und wurde dann gefragt, ob ich dieses Sozialwerk, wo eben Haiti auch unterstützt hat, übernehmen will. Es war eine Entscheidung, wo ich gleich mal die Hälfte meines Geldes abgegeben habe, also mein Gehalt. Man geht nicht aus der Industrie ins Sozialwesen. Mein Chef hat auch gesagt, hast du sie noch alle? Ne? Ich sage, nee, das ist eine Berufung, ne? Aber in dem Entscheidungsprozess, und wir hatten drei kleine Kinder, die wir rausnehmen aus dem, wo wir bisher waren, waren das hin. Wir haben gerungen und als wir wussten, das ist, was der Herr will, dann war es für meine Frau und mir klar, wir werden das tun. Wir können gar nicht anders. Denn ich und mein Haus, so sagt das Josua mal, wir wollen dem Herrn dienen. Was ist dein Fundament? Und seid vorsichtig, nicht einfach gleich zu sagen, ganz klar, Jesus, ne? Sondern immer wieder neu zu fragen, stimmt das auch wirklich? Bin ich bereit, in allem ihm Vorrang zu geben? Denn das hat Konsequenzen in unserem Leben. Diese Entscheidung ist manchmal nicht leicht. Worauf baust du? Ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wie baust du? Also beim Thema Fundament war Paulus nicht bereit zu verhandeln. Er hat gesagt, ich habe ein Fundament gelegt als weiser Baumeister. Das griechische Wort, das da steht, das versteht auch ihr alle, das ist nämlich das Wort Architekton. Den haben wir auch in deutschen Sprache, da heißt es Architekt. Also als weiser Baumeister habe ich den Grund gelegt. Aber dann sagt er, eigentlich kann man nur einen Grund legen, auf den man sicher baut, und das ist Jesus Christus. Unverhandelbar. Sonst wird nie etwas Geistliches entstehen. Es kann etwas entstehen, was gut aussieht, aber es wird keinen Bestand haben. Schon gar keine Ewigkeitsperspektive. Aber jetzt sagt er, jetzt entscheidet ihr, wie ihr darauf aufbaut. Habt ihr das wahrgenommen im Text, wo es heißt, ihr könnt euch entscheiden, ob jetzt Gold und Silber mit Stroh und mit minderwertigen Materialien arbeitet. Ist es nicht interessant, dass Gott uns, obwohl wir in einem geistlichen Umfeld sind, Gemeinde, als Christen, die Freiheit gibt, selbst zu entscheiden, wie wir bauen. Welche Entscheidungen wir treffen, wie wir unterwegs sind, das ist unsere Entscheidung. Und Paulus spricht letztendlich eine kleine Warnung aus, sagt, hey, ich warne euch, achtet darauf, wie ihr baut. Denn das Gericht wird kommen und dann wird sich entscheiden, ob das, was da aufgebaut worden ist auf dem Fundament, Bestand hat oder nicht. Ich habe mich gefragt, welches diese Materialien tatsächlich sind, diese wertvollen Baustoffe und die weniger wertvollen. Und man kann sie eben nicht im Baumarkt kaufen. Ich weiß nicht, was ihr so hier habt, ne? Obi wahrscheinlich und Bauhaus oder so, ne? Da gehe ich dann dahin. Und ja, klar, man sieht schon Unterschiede. Ne? So irgendwie so ein Plastikkrempel, den Haken, den kann ich natürlich kaufen, billig, der hebt, das ist Schwäbisch übrigens, gell? Der hält auf Hochdeutsch. Der hebt nichts, der hält nicht. Also wenn wir heben, heißt das nicht immer nur so, sondern manchmal nur festhalten. Minderwertige Baustoffe. Manchmal bereuen wir das, dass wir etwas Minderwertiges dann besorgt haben, das ganz schnell kaputt geht und sagen, hätte ich doch lieber das Bessere genommen. Denn manchmal hält die Freude an der Qualität eines Produktes länger als die Freude an dem billigen Preis. Sehr oft sogar. Aber wir sind ja so eine Gesellschaft, lieber mehr und öfter und ne, noch mehr Zeugs und dann brauchen wir halt so Teddy-Läden. Ne? Und wenn ich was Hochwertiges kaufe, dann kann ich vielleicht nicht so viel Unterschiedliches davon haben. Aber es mag sein, dass es länger hält. Ich glaube, dass die Wertigkeit der Baustoffe vor allem mit unserer Haltung zu tun haben, wie wir unterwegs sind. Vor dem Gottesdienst habe ich mich mit einer Schwester hier von uns unterhalten und da ging es darum, was ist unsere Haltung? Haben wir eine positive Haltung oder eine negative? Und Christen können beides haben. Und da fällt mir vor allem, und den Vers möchte ich euch gern mitgeben, damit ihr darüber auch noch weiter nachdenken könnt, nämlich aus Philipper 2, Vers 8. Philipper ist auch ein Brief von Paulus, den er aber aus dem Gefängnis geschrieben hat. Und Gefängnisse damals waren keine Spaßorte. Ne? Das waren keine Orte, wo du hingehst, um einfach mal so, da habe ich meine Ruhe, ist alles nett. Das war wirklich eine schwierige Situation, in der er war. Und dann schreibt dann die Philipper in Kapitel 4, Vers 4, freut euch, abermals sage ich, freut euch. Und er gibt ihnen noch weitere Tipps und Vorschläge, wie wir unterwegs sein können. Und jetzt brauche ich tatsächlich meine Bibel. Zum Glück bin ich mobil. Ich möchte euch gerne den Vers vorlesen. Und ich glaube, da geht es letztendlich genau darum, mit welcher Haltung sind wir im Leben unterwegs. Und zeigt unser Leben, dass wir Gott vertrauen, dass wir Jesus vertrauen in allen Bereichen. Das ist nicht immer einfach. Es ist oft sogar schwer. Weil das, was wir sehen, was vor uns liegt, oft genug eine Herausforderung ist. Die scheinbare Realität, was wir greifen und sehen können, will uns mutlos machen, will uns runterziehen. Und dann entscheiden wir uns, dass die Realität Gottes größer ist und dass am Ende Jesus Recht behalten wird. Ich lese mal ab Vers 4 vor, aber ich will nachher vor allem auf Vers 8 vorkommen. Und die anderen sind auch so gut, die könnt ihr auch mal anhören. Philipper 4, 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmal wiederhole ich es. Freut euch. Lasst eure Sanftmut allen Menschen kund werden. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in jeder Lage eure Anliegen durch Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung vor Gott kund werden. Also wenn wir beten, sagen wir ihm alles, was wir brauchen. Aber nicht mit Klagen und mir geht es so schlecht, sondern mit Danksagung, weil wir wissen, Gott sorgt für uns. Und ja, es hat nur ein paar Minuten gebraucht, um schon ein paar reale Nöte in eurer Mitte mitbekommen zu haben. Und wisst ihr was, ich bin nicht überrascht. Wir sind ganz normale Menschen mit den ganz normalen Herausforderungen dieses Lebens. Aber wir haben einen Gott, zu dem wir beten können. Endlich, sagt er dann, Vers 7, dann wird der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand, eure Herzen und euer ganzes Denken in Christus Jesus bewahren. Was für eine Zusage. Und schließlich, liebe Brüder und Schwestern, alles, was wahr ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend ist, sei es irgendeine Tugend oder irgendetwas Lobenswertes, darauf seid bedacht. Ich habe mir das mal richtig gut angeguckt, was im Griechischen da drin steht. Manchmal hilft das. Dieses seid bedacht könnte man auch anders übersetzen, nämlich so, das nehmt in Rechnung. Ist eigentlich ein Begriff aus der Mathematik. Erinnert ihr euch noch, wie man schriftlich zusammenzählt, so, ne? So aufschreiben plus so, ne? Und merke zwei, ne? So, und dann ziehen wir den Strich und dann kommt das Ergebnis runter, ne? Genau das ist, was er hier sagt. Macht eine Rechnung auf und euer Ergebnis soll aus dem bestehen, was ehrbar, was nützlich, was hilfreich, was gut, was lobenswertes, was euch Mut macht. Darüber denkt nach. Das nehmt ihr in eure Rechnung auf. So, jetzt überlegen wir uns, was denn unser Umfeld und die ganzen Nachrichten, was die uns erzählen. Minus, 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 minus. Ja, was soll denn da bitte schön bei rauskommen am Ende? Minus null. Nur weniger wie minus null, ne? Das geht ja ins Negative und es zieht uns runter. Und Paulus sagt, im Gefängnis, lasst uns das bitte nicht vergessen. Nehmt all die Dinge in die Gedanken auf, die euch hochziehen. Was gibt es Lobenswertes zu sagen? Worüber können wir Danke sagen? Was ist wunderbar? Was stärkt uns? Ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr dankbar und immer wieder demütig, dass ich das Vorrecht habe, so viele unserer Freunde weltweit zu kennen. Ich bin sehr intensiv im Austausch mit unseren Freunden in Kasachstan. Die habt ihr vielleicht auch schon mitgekriegt. Jerkenbeck war gerade erst wieder da gewesen. Und wenn er erzählt, wie die Situation in Corona da ist, hui, Und mein Kollege aus Indien, wenn ich mit ihm telefoniere, wie da die Sachen laufen und wie da die Gesundheitsvorsorge oder Gesundheitspflege ist, dann denke ich, uiuiui, das halten wir mal ganz schön im Mund. Meine Freunde auf dem Balkan, mit denen ich sehr intensiv unterwegs bin, Albanien, Kosovo, Mazedonien, wenn die erzählen, wie es ihnen geht, welche Steine in den Weg gelegt werden, dann denke ich, wie leicht haben wir es doch. Und wir fragen uns, wann tun wir welche Maske wie aufziehen? Und denke ich, haben wir ein Problem? Hallo? Dann merke ich erst, welche Probleme hier sind. Und ich sehe, wir sind ja durchaus international da. Wir haben auch einige Freunde bei uns wohnen im Haus. Wenn eine unserer Geflüchteten, die aus dem Kamerun kommt, von zu Hause erzählt, was da gerade abgeht. Oder unsere Freunde aus Gambia oder Afghanistan, haben wir auch jemanden bei uns wohnen. Dann merken wir hier, also ich habe höchstes Verständnis, dass ich mich aufmachen würde, vor allem wenn ich Familienvater wäre, um was Neues zu suchen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel, worüber wir dankbar sein können. Was schauen wir uns an? Und was akzeptieren wir, dass es da ist? Lasst uns auf die guten Dinge, die Gott in unser Leben hineinlegt, schauen. Und das Letzte, ich muss mal gucken, niemand hat mir gesagt, wie lange man hier predigen soll und ich kann es ja so machen wie Paulus. Ne? Ihr habt es vielleicht schon mal gelesen in der Apostelgeschichte. Ihr seid im ersten Stock, aber niemand sitzt am Fenster. Da ist es nämlich so gewesen, hat so lange geredet, bis der Erste aus dem Fenster gefallen ist. Da musste er dann gleich mit Heilungsgebet anrücken. Ne? Hat geklappt. Habe ich keine Lust drauf, dass einer von euch aus dem Fenster stürzt. Also achte ich drauf, wenn der Erste vom Stuhl rutscht, dann weiß ich, jetzt ist Zeit. Meine dritte Frage, nachdem wir uns überlegt haben, worauf baust du, welches Fundament? Zweitens, wie bauen wir? Welche Haltung haben wir, wie wir durchgehen? Und das Dritte ist, was bauen wir hier eigentlich? Und jetzt landen wir wieder bei dem Gedanken, was ist das eigentliche Ziel Gottes mit unserem Leben? Was will er denn hier? Ja, ich kann das nachvollziehen. Es geht mir jetzt schon mit Anfang 50, bin eigentlich schon Mitte 50, so dass ich immer wieder mal drüber nachdenke, was hat denn das jetzt alles gebracht? War das jetzt alles so richtig? Hätte ich Dinge besser machen können. Vergossene Milch, ne? Wenn etwas gerecht verteilt ist in diesem Leben, dann ist es die Zeit. Ne? Jeder von uns kriegt 24 Stunden pro Tag, 60 Minuten. Und das 7-mal die Woche. Und dann geht es wieder von vorne los. Ne? Das ist für jeden von uns gleich. Also das ist wirklich gerecht. Und wir können entscheiden, an vielen Stellen, was wir damit machen. Und ja, irgendwann kommt die Frage, was habe ich denn da so mitgemacht? War das jetzt weise? War das klug? Hätte ich anders handeln können? Das Schöne ist, solange ich, Achtung, jetzt wird es wieder schwäbisch, bei uns sagt man Schnapper machen, weiß jemand, was das heißen könnte? Na, jetzt trainiere ich euch mal in Schwäbisch, das heißt einfach nur einen Atemzug tun. Also man schnappt nach Luft, ne? So. Also solange ich noch einen Schnapper mache, im Schwäbischen, solange ich noch atmen kann, kann Gott noch in meinem Leben wirken. Denn so lange bin ich noch hier, Gott lässt mich hier und so lange hat er noch was mit mir vor. Und wir wissen nicht, was wirklich eine Bedeutung für die Ewigkeit hat und was nicht. Und ja, es ist schön, wenn wir eine Rückmeldung kriegen, ne? Wie wir es vorhin gehört haben, jemand kommt zu mir, weißt du noch, was du zu mir gesagt hast? Das ist eine tolle Bestätigung, das ist wunderbar. Aber von den meisten Dingen werden wir nie hier auf Erden hören. Aber es wird eine Zeit geben, wo wir das mitbekommen. Wie wir anderen gedient haben, welche Auswirkungen es gehabt hat. Und bis wir mit allen geredet haben, da brauchen wir eine Ewigkeit. Jetzt wissen wir, warum es eine Ewigkeit gibt, ne? Weil das wird ewig dauern. Und dann wuselt es und mit jedem können wir reden. Und wir entdecken, was wirklich wert war und was nicht. Hier auf Erden müssen wir uns immer wieder neu ausrichten. Was baust du? Paulus sagt hier, wisst ihr, was wir bauen, ist ein Tempel. Na, da kommt ein, was hast denn du da für eine Übersetzung? Ja, das kannst du wieder ausmachen, komm. Ich habe euch nachher noch eine andere Übersetzung zum Schluss, wollen wir uns den Text nochmal hören. Was bauen wir? Und Paulus sagt, wir bauen einen heiligen Tempel. Wörtlich heißt es eine heilige Wohnung. Ich finde es ganz schön, man kann sich das halt meistens, oder damals konnte man sich es nicht anders vorstellen, als dass eine heilige Wohnung ein Tempel ist, ein religiöses Gebäude. Aber da irren wir uns, wenn das ist, was Paulus meint. Er meint ein Wohnraum, wo Gott sich zu Hause fühlt. Das ist heilig. Und das gestaltet er in jedem Einzelnen von uns, auch das steht im Korintherbrief, und in unserer Gemeinschaft. Das ist, was wir bauen. Da steht nichts darüber drin, wie groß diese heilige Wohnung sein muss. Sind wir mit den, was sind wir, 20 Leute, wir sind so klein. Wer sagt, dass das klein ist? Wo steht das? Müssen wir mehr sein oder weniger? Es ist uninteressant, wie groß etwas ist. Es ist interessant, was es ist. Ist es ein heiliger Tempel? Gott möchte etwas bauen, was Ewigkeitswert hat. Was glaubten ihr, was wir mitnehmen werden von dieser Erde? Noch nicht mal mit irgendjemandem haben wir diskutiert, ne, über den Kölner Dom. Schöne Sache, das Gebäude, ne? Bleibt aber eher. Da kann er noch so lange Dom gewesen sein. Den werden wir nicht mit in den Himmel nehmen. Was werden wir in den Himmel mitnehmen? Frage. Was werden wir mitnehmen?
Unsere Liebe.
Ja, und was noch? Ja, noch was? Schau mal im Raum rum, vielleicht fällt dir noch was ein. Menschen. Andere Menschen. Hier, wir werden uns wiedersehen. Das ist doch unsere Hoffnung, oder? Dann, wenn jemand vor uns vorangegangen ist oder wenn wir jemanden verloren haben, dann denken wir, ich werde ihn wiedersehen. Wir nehmen Menschen mit. Das ist das Einzige, was in den Himmel gelangt. Nichts Materielles, was wir besitzen. Selbst wenn unser Auto so schön glänzt und wir es gerade frisch geputzt haben und wir es so lieben und es so gut fährt, es bleibt hier. Es ist zeitlich. Gott ist gekommen, weil er die Welt so sehr geliebt hat. Und das bedeutet die Menschen. Und die werden wir mitnehmen. Deswegen, worauf es ankommt, ist, wie wir miteinander unterwegs sind, spiegelt das Gottes Heiligkeit wider. Die Gemeinschaft. Die Art und Weise, wie wir miteinander Glauben teilen, wie wir miteinander unterwegs sind, das ist entscheidend. Das macht uns zu einem heiligen Gebäude. Und selbst wenn sich hier 1000 versammeln würden, wenn Gott darin nicht spürbar ist, wenn er nicht darin wohnt, ist es nichts wert. Menschliche Maßstäbe zählen nicht. Wir leben zwar in dieser Welt, aber sie zählen nicht für die Ewigkeit. Und deswegen, das kann sehr befreiend sein, aber es gibt uns auch eine Herausforderung. Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und ich spüre bei euch eine große Offenheit. Euer CFA ist nicht nur ein Titel. Eine kleine Gruppe und man kann es schon sehen. Christus für alle. Egal, wo ihr herkommt, egal, wie eure Hautfarbe ist, ob ihr schon etwas älter seid oder ganz jung, völlig egal. Für Christus ist das egal. Ob Jude oder Heide, ob Mann oder Frau, ob Freier oder Sklave, reich oder nicht reich, super klug oder nicht so klug, interessiert in Christus nicht. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Wir sind alle gleich, geliebt und angenommen. Ihr lebt das und das macht eure Wohnung heilig. Naja, wenn wir jetzt Charismatiker werden, würde jemand sagen, Amen oder Halleluja, ja, begeistert mich. Aber das ist wahrscheinlich so in Ostwestfalen, ne? nur nicht unnötig Bewegung. Wären wir in Afrika, dann wird es sowieso immer so gehen. Ne? Haben viel Bewegung mehr. Da sind wir so ein bisschen steif. Egal, Kultur. Zum Schluss. Wir haben uns diese drei Fragen uns angeschaut. Paulus ermutigt uns, auf einem festen Fundament aufzubauen, damit wir sicher stehen. Die Zeiten sind nicht leicht. Niemand hat das behauptet. Aber sie könnten auch deutlich schwieriger sein. Ach, ich erinnere mich noch, wisst ihr noch letztes Jahr, wo das Klopapier knapp geworden ist? Ich wollte echt Klopapier und Nudeln. Also ich meine, die Kombi, da musste ich schon fragen, wer hat sich da eigentlich was gedacht? Aber sei es drum. Und ich erinnere mich noch, wir haben eine Omi in der Gemeinde und haben die angesprochen, ob sie alles hat. Dann war ja der Lockdown und gefragt, brauchst du irgendwas? Und sagt, wir haben eben Klopapier. Und dann sagt sie, ach, weißt du was? Wir haben einen Weltkrieg überlebt. Und damals gab es auch kein Klopapier. Also mach dir keine Sorgen. Das ist eigentlich nichts. Ne? Und dann sagt, die Perspektive fehlt uns. Ne? Ich habe noch keinen Weltkrieg miterlebt. Halleluja. Ich möchte auch gern, dass es so bleibt. Muss ich nicht haben. Aber die Perspektive ändert was. Ach, Klopapier. Damals haben wir auch Zeitungen klein geschnitten. Ne? Not macht erfinderisch, sagt der deutsche Sprachgebrauch. Also will heißen, wir überlegen uns, worauf stehen wir, dass wir sicher stehen, auch in schwierigen Zeiten. Zweitens, es ist unsere Haltung, wie wir durchs Leben gehen. Sind wir glaubensvoll? Sind wir ausgerichtet auf das Gute, was Gott uns gibt? Voller Dankbarkeit. Das wird strahlen in unserem Leben. Zum Schluss wollen wir nie vergessen, was wir hier bauen. Einen heiligen Tempel. Das ist, worum es geht. Ob jetzt ein Gottesdienst super gelungen ist oder nicht, der Kaffee kalt geworden ist, ach, das ist, kommt und geht. Aber das, was wir in der Gemeinschaft bauen, das wird bleiben und wird Früchte in die Ewigkeit haben. Darf ich zum Schluss den Text noch einmal lesen? Aber ihr könnt ja eh nicht Nee sagen, ne? Selbst wenn ihr was wollt ihr machen, ne? Ich lese ihn trotzdem. Ich habe ihn euch mitgebracht. Es ist eine deutsche Übersetzung aus einer englischen Bibel. Ich weiß nicht, wer Englisch kann und dann auch die Message kennt. So heißt diese Bibel. Sollte jemand Englisch kennen, kann ich sie euch nur empfehlen. Es ist eine wunderbare, starke Übersetzung, die eine super Ergänzung ist zu unseren normalen Bibeln, sag ich mal, den Übersetzungen. Und weil sie halt Englisch ist, nicht alle können das, habe ich es übersetzt. Der gleiche Text. Als guter Architekt habe ich mit den Gaben, die Gott mir geschenkt hat, die Blaupausen erstellt. Apollos errichtete die Wände, so möge jeder Schreiner, der auf die Baustelle kommt, sorgfältig auf das Fundament aufbauen. Denn, denkt dran, es gibt nur ein Fundament. Das, was schon gelegt ist, Jesus Christus. Verwendet besonders große Sorgfalt auf die Auswahl der Baumaterialien. Es gibt nämlich eine Abschlussbegehung und Abnahme. Wenn ihr minderwertige oder billige Materialien verwendet, kommt das raus. Die Inspektion zur Abnahme wird gründlich und rigoros sein. Da rutscht auch nicht das kleinste Detail durch. Wenn die Abnahme positiv ausfällt, prima. Wenn nicht, dann wird der von dir erstellte Bauteil herausgerissen und neu gebaut. Du wirst allerdings nicht herausgerissen. Du wirst überleben, aber eben nur haarscharf. Ihr versteht doch, dass ihr der Tempel Gottes seid, oder? Und ihr wisst, dass Gott in euch gegenwärtig ist. Niemand kommt damit durch, wenn im Tempel Gottes Vandalismus betreibt. Dessen könnt ihr sicher sein. Gottes Tempel ist heilig und ihr, denkt daran, seid der Tempel. Haltet euch nicht zum Narren. Glaubt nicht, weise zu sein, einfach weil ihr up to date mit dem Zeitgeschehen seid. Seid anstelle dessen lieber Gottes Narren. Das ist der Weg zu echter Weisheit. Was die Welt clever nennt, das nennt Gott dumm. Es heißt ja in der Schrift, er deckt die Täuschungen der Schickeria auf und der Meister durchschaut die Nebelschwaden der Besserwisser. Ich will keine Angebereien von euch hören, von keinem einzigen, weder über euch selbst noch über andere. Denn alles gehört doch euch als Geschenk. Paulus, Apollos, Petrus, die Welt, das Leben, der Tod, die Gegenwart, die Zukunft, alles das gehört euch. Und ihr habt das Vorrecht, eins mit Christus zu sein, der wiederum eins ist mit Gott. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass das die Wahrheit ist. Und wir wollen uns neu entscheiden, unser Leben auf dich als Fundament aufzubauen, jeden Tag aufs Neue. Danke, dass du in uns gegenwärtig bist. Wo immer wir sind, du bist da. Und welche Not wir auch immer vor uns sehen, du bist da und wir können zu dir kommen. Herr, wir wollen ein Leben führen, jeder Einzelne, aber auch gemeinsam als Gemeinde, das dich ehrt und dich sichtbar werden lässt. Das deutlich macht, du bist der Herr und sonst keiner. Amen.